war eben 2013 im April und ich war mit einem Kumpel unterwegs und ja, sind die ganze Clique ist früher nach Hause und bin dann eben noch länger in diesem Club auch geblieben. Hab auch nochmal da neue Leute kennengelernt und hab dann halt echt einen kompletten Filmriss. Und meine ersten Erinnerungen, die ich wieder habe, sind quasi schon in der Mitte von der Vergewaltigung mit zwei wildfremden Männern. Man kann sich das so vorstellen, als schläft man und wacht auf und ist auf einmal in dieser Situation. Und man hat halt irgendwie 1 Million Fragen im Kopf, keine einzige Antwort, alles ist falsch. Und gleichzeitig ist man halt unter so einem Schock, dass man auch irgendwie überhaupt nicht irgendwie die Chance hat, sich da halt rauszubefreien. Und es war echt richtig tragisch bei mir, weil es sind sogar Leute gekommen und haben gefragt, ob alles okay ist. Dann haben die Männer die halt weggeschickt und ich habe das bei der Polizei angegeben. Die haben nicht mal einen Zeugenaufruf geschaltet.
Sie setzen innerhalb von 10 bis 20 Minuten ein. Euphorie, Enthemmung, aber auch Konzentrationsstörungen, Schwindel und Müdigkeit sowie Bewusstlosigkeit und Tod können folgen. Sie sind die Vorbereitung einer Folgestraftat. Vom Raub oder sexuellem Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung. Sie lassen sich bereits nach 6 Stunden nicht mehr im Blut nachweisen. Sie verschwinden auch nach 18 Stunden im Urin. Doch wer sind sie? Von Schlaf- und Beruhigungsmitteln bis hin zur Partydroge. K.O.-Tropfen können fast alles sein. Die Heimlichkeit und Überdosierung und vor allem der Täter oder die Täterin machen das Mittel zum K.O.-Tropfen. Was folgt? Ungewissheit, Schuldgefühle oder Scham und das Gefühl von Handlungsunfähigkeit. Es gibt keine offiziellen Statistiken zur Häufigkeit von drogenassoziierten Sexualdelikten. Und das liegt vor allem an der hohen Dunkelziffer. Ich habe mich gefragt, woran es liegt, dass so wenige Opfer über ihre Erlebnisse sprechen. Dafür bin ich mit Chether Yassin Salomo ins Gespräch gegangen.
Weil die meisten sich scheuen, das zu erzählen, was ihnen passiert ist. Die sind einfach ganz arg mit Scham behaftet, mit Schuldgefühlen, dann eben auch keine konkreten Nachweise. Und bei häuslicher Gewalt spielt natürlich noch der Grund eine Rolle, dass man halt die Familie nicht in ein schlechtes Licht stellen möchte, dass man Angst hat, dass die Kinder davon irgendwie betroffen werden und stigmatisiert werden, dass der Partner vielleicht noch in seiner Gewalt eskaliert, wenn er merkt, dass man sich Hilfe geholt hat und.
Neben Scham und Schuldgefühlen ist auch der gesellschaftliche Umgang wie Victim Blaming ausschlaggebend für die Dunkelziffern.
Vor allem das Victim Blaming. Gang und gäbe ist, dass eigentlich jede Betroffene muss damit rechnen. Es gibt ja nicht das Victim Blaming, das ist ja ein Spektrum. Also es fängt ja bei so Sachen an wie, bist du dir ganz sicher, dass das nicht ein Missverständnis war? Dann hin zu wirklich krass einfach zu sagen, ja, wenn du so rumläufst, selber schuld.
Frauennotrufe und Beratungsstellen sind Anlaufpunkte bei einem K.O.-Tropfenangriff. Chether Yassin Salomo, Außenstellenleiterin vom Weißen Ring in Nürnberg-Fürth, hatte bereits einige Frauen am Telefon, die von ihren Geschichten erzählt haben.
Also wir verstehen uns als Lotsen in einem Helfersystem. Wir kennen die Ansprechpartner, die in solchen Situationen helfen können und leiten dann die Opfer dorthin weiter. Wir entwickeln sozusagen mit dem Opfer eine Strategie, was zu tun ist, und können da den Part des kühlen Kopfs haben, während das Opfer meistens ja irgendwie traumatisiert ist und nicht in der Lage, das alles selbstständig hinzukriegen.
Betroffen sind laut Chether meistens Frauen. Neben Beratungsstellen kann aber auch die Anzeige bei der Polizei hilfreich sein. Sie sorgt dafür, dass Fälle aus den Dunkelziffern ans Licht gebracht werden. Die polizeiliche Befragung und der Justizumgang für Nina waren allerdings traumatisierend.
Also am nächsten Tag sind wir halt dann, meine Schwester und ich, dahin, weil ich zuerst auch nicht hin wollte. Und leider hat dann die Polizei den Zeitpunkt, wo die Urin- und Blutproben genommen wurden, die halt total essentiell sind für K.O.-Tropfen und den Nachweis derer, nochmal um irgendwie 2 Stunden verzögert. Und deswegen konnte es dann auch nie nachgewiesen werden. Also das ist halt auch eine Folge von, wenn man die Geschichte nicht glaubt, dann ja, ermittelt man auch nicht so toll und geht die wichtigen Schritte halt nicht.
Nach 5 Jahren gibt es eine Übereinstimmung der DNA-Spuren mit einem potenziellen Täter und das Verfahren wird eröffnet. Kurz danach wird es wieder eingestellt. Nina wird das Recht auf einen fairen Prozess genommen. Ein besonders schlimmes Ohnmachtsgefühl für Nina Fuchs, vor allem nach den Erfahrungen bei der Polizei und Rechtsmedizin.
Jeder Millimeter von deinem Körper wird untersucht. Du hast keine Privatsphäre. Du musst die Fragen beantworten, die dir gestellt werden, egal wie unangenehm es ist. Du kannst bei deinem Körper nichts schützen. Wenn du hast gerade eine Vergewaltigung erlebt, wo quasi über deinen Körper fremdbestimmt wurde, Grenzen überschritten wurden. Und dann erlebst du einfach dasselbe wieder in der Rechtsmedizin, ja, wo du auch nicht gefragt wirst, so, dürfen wir dir hier irgendwelche Stäbchen reinstecken und Abstriche machen.
Das, was Nina Fuchs passiert ist, nennt man auch sekundäre Traumatisierung. Sie entsteht, indem Opfer ihre Geschichten hunderte Male vortragen müssen und weil ihnen nicht geglaubt wird. Nach ihrem Vorfall beginnt Nina ihren Kampf. Sie hat inzwischen K.O., kein Opfer e.V., gegründet und macht sich stark für Opfer von sexuellem Missbrauch oder K.O.-Tropfen. Wie wichtig der richtige Umgang mit Opfern nach ihren Erlebnissen ist, zeigt Ninas Geschichte. Für die Opfer ist es besonders wichtig, dass ihnen geglaubt wird und ihr Trauma anerkannt wird. Das wünschen sich sowohl Shather als auch Nina Fuchs von den BeamtInnen, der Justiz, aber auch der Gesellschaft.
Da wäre es natürlich schön, wenn man einfach diese Stellen dahingehend sensibilisieren könnte, dass die Opfer ein massives Problem haben. Und die Art und Weise, wie dann mit ihnen gesprochen wird, wie die Nachfragen entstehen, ist oft sehr rüde. Und wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass die meisten nicht wissen, wie man mit so einem Opfer behutsam umgeht oder was das Opfer traumatisiert. Und da wäre natürlich professionelle Ausbildung unbedingt notwendig. Und das wünschen wir uns natürlich in vermehrtem Maße.
Nina Fuchs ist der Opfer statt Täterschutz wichtig. Sie fordert ein traumasensibleres System. Denn ihr Kampf hat sie nicht nur 22.000 Euro gekostet, sondern auch ihre Gesundheit.
Und dann aber auch so Sachen wie die Frist. Also man hat zum Beispiel, wenn ein Verfahren eingestellt wird, 2 Wochen Zeit, um dagegen Widerspruch einzulegen. Das ist halt für eine Person, die erstmal wieder komplett in ihr Trauma reingeschmissen wird, nichts. Und dann ist die Tür aber zu für immer. Und dann hat die Person, ich kenne wirklich viele Betroffene, die so darunter leiden, dass sie nicht mehr kämpfen können für sich.
Auch wenn der Fokus auf Einzelgeschichten wichtig ist, um ein Gefühl für das Ausmaß von Straftaten infolge von K.O.-Tropfen zu kriegen, beide meiner InterviewpartnerInnen bestätigen, dass es sich bei dem Phänomen K.O.-Tropfen um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt. Deswegen ist es besonders wichtig, dass jeder und jede über das Thema K.O.-Tropfen und Folgestraftaten wie sexueller Gewalt aufgeklärt ist. Denn es kann jede Person treffen. Katharina Kraus, Max Neo Redaktion.